Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Bruder Georg, ein vergessener Allgäuer, das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Kaplan Pater Johannes Reiber von der geistlichen Familie Das Werk aus Kempten. In dem ehemaligen Kapuzinerkloster der jetzigen Pfarrei St. Anton im Kempten im Allgäu ist das Grab eines Kapuzinermönches, eines ehrwürdigen Diener Gottes, wie man sagt, Bruder Georg. Bruder Georg stammt aus dem Allgäu, aus Pfronten und hat 1696 bis 1762 gelebt. Er absolvierte eine Bäckerlehre in Immenstadt und vor 300 Jahren wanderte er nach Rom aus, trat bei den Kapuzinern ein. Er starb in Frascati in der Nähe von Rom im Ruf der Heiligkeit. Am 18. Juni 1922 wurden seine Gebeine nach Kempten überführt. Sein Seligsprechungsverfahren wurde bereits 1781 eröffnet, aber es kam wegen Kriegswirren ins Stocken, sodass er bis heute auf der Liste des Kapuzinerordens für nicht abgeschlossene Seligsprechungsverfahren steht. Bruder Georg, für viele ein Unbekannter, heute wollen wir ihn einmal besser kennenlernen, um Impulse auch für unser geistliches Leben zu erhalten. Und dazu ist bei uns jetzt Pater Johannes Reiber von der geistlichen Familie Das Werk, der zurzeit als Kaplan in der Kirche St. Anton in Kempten eingesetzt ist. In der Kirche, in der Bruder Georg seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Pater Johannes Reiber stellt auch gerade ein Buch, eine Neuauflage über ihn zusammen, kennt sich daher gut aus. Freue mich, dass er heute bei uns ist. Grüß Gott, Pater Johannes.
Grüß Gott, ich freue mich auch.
Haben Sie denn von Bruder Georg gehört, seit Sie in der Pfarrei sind, oder war der Ihnen schon vorher ein Begriff?
Also als gebürtiger Allgäuer habe ich mich immer schon für die geistigen Orte hier in unserem Allgäu, für die Heimat einfach interessiert. Und da bin ich ihm schon öfters über den Weg gekommen, aber ich konnte nicht so richtig etwas mit ihm anfangen, weil auch Pfronten vom Westallgäu doch etwas entfernt ist, weil mein Heimatort im Westallgäu liegt, also genau gegenüberliegend auf der anderen Seite. Und als ich dann nach Kempten gekommen bin, dort habe ich ihn erst so richtig kennengelernt, über sein Leben erfahren, und mein Zimmer liegt sogar unterhalb von seinem Sterbezimmer, welches wir hier auch aufbewahren, in Ehren halten. Und dann habe ich absolut Feuer gefangen für ihn, für den Bruder Georg.
Da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich ja gehört habe, er hat in Frascati gelebt, am Schluss halt, und ist da gestorben. Wie gibt's jetzt, dass sein Sterbezimmer in Kempten zu besichtigen ist? Müsste ja eigentlich in Frascati liegen.
Das stimmt, ja. Also eigentlich oder noch eigentlicher müsste sein Sterbezimmer in Rom sein, im Kapuzinerkloster. Allerdings hat sich eine Fürstenfamilie die Gnade erbeten, dass der Bruder Georg einmal zur Sommerfrische, zur Erholung außerhalb von der Stadt kommen darf, zu ihnen ins fürstliche Haus. Sie wollten nämlich immer schon einen Heiligen, so wird es beschrieben, bei sich haben im Fürstenhaus. Bruder Georg ging also, obwohl es nicht gerne getan hat, im Gehorsam hinaus nach Frascati und ist dann dort verstorben. In einem fürstlichen Zimmer, nicht in einer einfachen Kapuziner-Klosterzelle, sondern bei diesem Fürstenhaus. Und dieses fürstliche Zimmer wurde dann auch im Rahmen der Reliquienübertragung, die im Jahr 1922 gewesen ist, also als sein Grab übertragen wurde von Frascati, wo er beigesetzt wurde, nach Kempten, auch hierher übertragen. Gemeinsam mit den Reliquien kam sein Zimmer hier ins Allgäu nach Kempten. Und deshalb haben wir auch das Inventar von seinem Sterbezimmer hier bei uns im Kloster.
Also ein Kapuziner im fürstlichen Zimmer sozusagen.
Ganz genau.
Ja. Was beeindruckt Sie denn besonders am Bruder Georg?
Also, ich würde sagen, das Erste, was am Bruder Georg beeindruckt, sind diese großen äußerlichen Gnadengaben, die er im ganz großen Maß gehabt hat. Das ist so das Auffälligste, wo er anderen großen, auffälligen Heiligen in nichts nachsteht. Auch wenn das jetzt kein Zeichen für Heiligkeit ist, an sich ist es doch etwas, was sehr auffällt. In Rom war er bekannt als der Heilige. Also die Leute haben ihn einfach so genannt. Der hieß nicht Bruder Georg, sondern jetzt kommt der Heilige. Und diesen Titel haben sie ihm gegeben, weil er so viele Gnadengaben von Gott bekommen hat. Er hat die Gabe der Prophetie gehabt, konnte also in die Zukunft sehen. Er hat die Gabe gehabt, an zwei Orten zugleich zu sein, also die Gabe der Bilokation. Er hat die Gabe der Krankenheilung gehabt. So viele Menschen wurden gesund durch sein Beten, durch sein Segnen, was sogar an die Ohren vom Papst gedrungen ist, der ihn dazu dann besonders bevollmächtigt hat. Er hat zum Beispiel auch die Gabe der Levitation gehabt. Also sein Beten, das war so innig, dass auch sein Körper nicht mehr an Boden gebunden war, sondern dass er begonnen hat zu schweben über dem Boden. Seine Bußstrenge wird so stark beschrieben von den Zeitzeugen, von den Mitbrüdern, die es gesehen haben. Er hat so viel körperliche und innerliche Leiden gehabt und hat das alles so sanftmütig ertragen. Und das ist dann das Zweite nach diesen vielen äußeren Dingen, dass er immer ein bodenständiger Charakter gewesen ist. Sein Charakter wird als sehr stürmisch beschrieben. Das war am Anfang im Noviziat, als er zu den Kapuzinern kommen sollte, sogar etwas, wo er auf der Kippe gestanden ist, ob man ihn überhaupt aufnehmen kann bei den Kapuzinern. Aber er hat es geschafft. Ihm ist es gelungen, immer reifer mit seinen Veranlagungen umzugehen und es so zu veredeln, so zu schärfen, dass es alles dem Reich Gottes dienen kann. Er ist kein Waschlappen geworden, sondern er hat dieses Temperament immer mehr veredelt, sodass es ganz und gar fürs Reich Gottes dienen konnte. Und da sieht man das Eigentliche an seiner Heiligkeit. Ein Mensch, den man äußerlich nie sofort ansehen konnte, was er ist, außer an diesen Gnadengaben, die er aber immer versucht hat, klein zu halten. Aber der vor allem innerlich groß gewesen ist in seiner Haltung zu Gott, in seiner Nächstenliebe, in seinem Dasein hier auf Erden, um den Nächsten und um Gott zu dienen. Und das offenbart sich erst demjenigen, der sich näher mit ihm beschäftigt. Wenn man dann all diese äußeren, besonderen Dinge wegtut, die irgendwie schön sind, aber die nicht den Menschen ausmachen, wenn man dann zum Kern von diesem Bruder Georg vordringt, ja.
Sie haben es eben schon angeschnitten, das ist auch immer der Punkt, dass das nicht die Heiligkeit eigentlich ausmacht, solche besonderen, außergewöhnlichen Gnaden, sondern die Tugenden, die einer hat, oder? Mhm. Wie er vom Kern her ist. Und wenn er als vom Bauernhof kam und Bäckergeselle war, dann kann man sich vorstellen, das war jetzt kein Abgehobener, sondern einer, der mit anpacken konnte. Mhm. Dann bin ich gespannt, ihn jetzt auch näher kennenzulernen. Bruder Georg, wie heißt der mit Nachnamen eigentlich? Oft wird, findet man immer nur das, aber da mit diesem Namen, aha, ist er wahrscheinlich auch bekannt geworden.
Ja, das stimmt. Also in Italien unten konnten die Italiener nicht mehr das Fronten und schon gar nicht Kreuzig, der Ortsteil vom Fronten, aussprechen. Dann hieß er einfach Fra Giorgio, also Bruder Georg. Und dann haben die Kapuziner meistens auch einen Beinamen gehabt, weil es halt manche Namen sehr oft gegeben hat beim Konvent von teilweise bis 50, 70 Mitbrüdern. Und da hat er dann Fra Giorgio d'Augusta geheißen, also Bruder Georg von Augsburg. Diesen Namen hat man ihm gegeben. Und vom Geburtsnamen her hat er Andreas Erhard geheißen. Also von Geburt an ein Andreas. Mhm.
Gut, dann sind wir gespannt, ihn näher kennenzulernen, diesen Fra Giorgio.
Ja, schön. Also, ich habe schon gesagt, dass er aus dem Allgäu kommt, unser Bruder Georg. Und da dürfen wir uns jetzt geistig etwas auf die Reise machen und uns Folgendes vorstellen. Nämlich, wenn man die alte Straße von Kempten im Allgäu nach Füssen reist, dann führt die kurvenreiche Straße über verschiedenste Ortschaften, die alle zu Fronten gehören, die dann Beinamen haben. Unter anderem auch über Pfronten-Kreuzeck. Bei Pfronten-Weißbach nämlich, dort schwenkt sich scharf nach links eine Straße und führt dann über ein Bahngleis nach einem leichten Gefälle mitten in das Dorf Pfronten-Kreuzeck hinein. Links von der Straße liegt hier etwas erhöht inmitten einer Häusergruppe eine kleine Kapelle, die 24 Stunden zu besuchen ist, weil der Schlüssel dran hängt, und in der in einem fast lebensgroßen Brustbild der Bruder Georg, wie er unter den Einheimischen heißt, den Eintretenden willkommen heißt. Dieses Bild dort stammt von Frascati, das wir vorher schon erwähnt haben, und wurde zwischen seinem Tod und seinem Begräbnis gemalt. In seiner letzten Krankheit hatte ihn der Maler Boretti nicht fertig porträtieren können. Nach seinem seligen Hinscheiden und der geheimen Überführung, das war eine Nacht- und Nebelaktion, weil man Angst gehabt hat, die vielen Leute, die ihn versuchen zu verehren, könnten das behindern, hat man ihn in der Sakristei auf einen Lehnsessel gerichtet Und dort konnte der Künstler dann sein Werk, dieses Porträt, vollenden. Das ist die Geschichte von diesem Bild. Und dieses Bild, das beherrscht den kleinen Altan der Kapelle. So nah und unmittelbar schaut es auf den Besucher, dass er glaubt, der Diener Gottes, Bruder Georg, stehe lebendig vor ihm. Schlage im nächsten Augenblick die Augen weit auf und beginne in heißen Worten mit ihm zu reden, vom liebenden Vater, vom Paradies, von dem steilen, aber lohnenden Weg, der dorthin führt. Im Jahr 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hat dieses Ölgemälde der Münchner Kunstmaler Haunstetter sachgemäß erneuert, renoviert. In jenen Wochen auch herrschten in der bayerischen Hauptstadt Dinge, die mit den Spartakistenaufständen verbunden sind. Der Maler brachte innerhalb von dieser unruhigen Zeit das Bild persönlich nach Pfronten-Kreuzig zurück und erklärte, als das Bild in seiner Wohnung war, während dieser Zeit und alle Nachbarhäuser von Kugeln getroffen wurden, bei den Unruhen, die dort eben waren, dass sein Haus, seine Wohnung in keiner Weise beschädigt worden ist. Und der Maler selbst, beziehungsweise der Restaurator, der diese auffallende Tatsache auf den Schutz von Bruder Georg zurückführt. Jetzt in der Nähe von der Kapelle, dort steht ein Bauernhof gleich daneben, der in seiner heutigen Form nicht mehr das Heimathaus von unserem Bruder Georg ist, der aber vor dem Umbau sein Geburtshaus war. Bruder Georg mit seinem weltlichen Namen, darauf sind wir bereits gekommen, Andreas Erhard, ist hier am 25. November 1696 geboren. Am gleichen Tag noch ist er in der Pfarrkirche zu Pfronten, dieser Ortsteil heißt Frontenberg, zum Kind Gottes wiedergeboren. Der Eintrag im Taufbuch der Pfarrei Pfronten heißt: Name des Getauften Andreas, Name der Eltern Georg Erhard und Anna Hollen aus Kreuzig. Dann auch der Name der Patin, das war die Barbara Hörmännin aus dem Dorf, also aus Pfrontendorf. Tag der Taufe ist vermerkt mit dem 25. November 1696 und der Name des taufenden Priesters war Martin Eheim, dem Pfarrer. Früher hat es geheißen, dass bekanntlich drei Dinge den heranwachsenden jungen Menschen formen. Das Elternhaus, das Schulhaus und das Gotteshaus. Also Elternhaus, Schulhaus und Gotteshaus. Bei den Eltern von Bruder Georg wuchsen vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne, in der christlichen Gesinnung auf. Sie lebten von einer kleinen Bäckerei, einem kleinen Gut, das sie selbst bewirtschaften konnten. Sie standen im besten Ruf und Ansehen auch von den Leuten im Dorf. Der kleine Andreas kam dann mit 6 Jahren in die Schule des Pfarrdorfes und im Lernen hat er sehr genau genommen und besonders im Religionsunterricht ist er keine Antwort schuldig geblieben. Schon als Bub war das Ministrieren bei der Heiligen Messe seine große Freude, ein religiöser Zug, der sein ganzes Leben immer strahlender durchziehen sollte. Er ministrierte nämlich als Bub in der Pfarrkirche von Pfronten, dann als Bäckerlehrling bei den Kapuzinern in Immenstadt, das haben wir auch schon gehört, dass er dort war in Immenstadt, und dann auch als Kapuzinerbruder im Kloster, ganz klar. Hier allerdings nicht nur bei einer heiligen Messe, sondern bei 3, 4, 6 und noch mehr hintereinander. Das Ministrieren, das war das ganze Paradies von unserem Bruder Georg. Und sicherlich verlieh ihm Gott dafür, der sich von uns Menschen an Großmut nie übertreffen lässt, in den letzten Lebensjahren von Bruder Georg die charismatische Gabe, in 2 verschiedenen Kirchen zur gleichen Zeit zum Priester am Altar dienen zu dürfen. Eben durch die Gabe der Bilokation, wo er an 2 Orten gleichzeitig sein konnte. Es wird Folgendes berichtet von einem Architekten, dem Herrn Clemente Orlando, also einem Italiener. Er hat mit seinen eigenen Augen gesehen und unter Eid Folgendes bezeugt. In der Kirche Santissime Nome di Maria ist gerade eine heilige Messe. Soeben trägt Bruder Georg das Messbuch zum Evangelium herüber. Clemens Orlando, der da ist, hat nicht viel Zeit und verlässt die Kirche, geht aber auf dem Weg zu seiner Arbeit noch auf einen Sprung in die Kirche Santissimi Dodici Apostoli hinein. Er traut seinen Augen nicht, aber er ist's, da kniet und ministriert wieder Bruder Georg. Ein anderes Ereignis. Eines Tages unterhielten sich zwei hoch angesehene Herren, die als Freunde oft ihre Meinungen austauschten über das vielbesprochene Leben von Bruder Georg. Der eine sah in ihm einen Heiligen, der andere wollte von den wunderbaren Dingen gar nichts wissen. Er höre nicht auf solches Geschwätz. Würden Sie glauben, fragte dann der erste seinen Freund, wenn Sie ein Wunder sähen? Ja, freilich, erwiderte der andere. So kommen Sie, sagte er entschlossen und brachte ihn nach der Rotonda, also im Pantheon, das ja auch eine Kirche ist, wo Bruder Georg besonders gerne am Altar ministrierte, die Arme kreuzweise ausgespannt. Wenn ich Sie jetzt in eine andere Kirche führe und Sie finden ihn dort auch, was sagen Sie dazu? Dann hielte ich ihn für einen großen Heiligen. Darauf sind die beiden Männer also losgeeilt in die Kirche Santa Maria Sopra Minerva, die gleich daneben ist, und gingen die Altäre durch. Und siehe, am Rosenkranzaltar kniete Bruder Georg und ministrierte. Sprachlos und beschämt staunte, der vorher so gezweifelt hatte. Bruder Georg sagt, dienen wir nur immer gern zur heiligen Messe. Heiligeres kann es nicht geben. Deshalb dürfen auch wir uns immer wieder sagen, jeden Morgen aufs Neue, gehen wir nur immer gern zur heiligen Messe. Heiligeres kann es nicht geben. Das lernen wir ganz klar im Leben von Bruder Georg, für den das, wie bereits angeklungen, das Paradies auf Erden war. Vielen von uns dürfte dieses stundenlange Ministrieren unverständlich sein. Für Bruder Georg allerdings war es selbstverständlich, weil er in erleuchteter Glaubensschau die ganze Tiefe des heiligen Messopfers erfassen konnte. Davon berichtet, und jetzt wird sehr interessant, der Bruder Franz von Kronburg, also einem Mitbruder, der auch in Rom war, der auch aus dem Allgäu kommt, aus dem Unterland. Er sagt Folgendes. Eines Morgens war ich beauftragt, Bruder Georg zu dem kranken Herrn Durani in Lariccia, einer Stadt etwas außerhalb von Rom, zu begleiten. Ich tat es nicht gern. Abgesehen davon, dass ich einen Tag für meine Arbeit im Garten verlor, wusste ich, was mir bevorstand. 6 Messen würden wir hören für die armen Seelen, die Vorsteher der Kirche, die Ungläubigen, die Wohltäter, für die Gefangenen und um gute Ernte und danach 6 Rosenkränze in derselben Meinung beten. Als wir fortgingen, wollte er sogleich den Rosenkranz für die armen Seelen beginnen. Bruder Georg, sagte ich, sind doch Sie ein Plaggeist. Es reicht doch, ein Vater unser und ein Ave Maria in jeder Meinung zu beten. Was braucht es 6 ganze Rosenkränze? Darauf erwiderte Bruder Georg, das sind Eingebungen des bösen Feindes und Sie haben den Kopf ganz im Sack. Dann begann Bruder Georg auf Deutsch mit der Erklärung der heiligen Messe und zeigte, wie der Ministrant den ganzen Verlauf innerlich begleiten und bei der heiligen Kommunion selbst die geistige oder sonst die Kommunion empfangen soll, er und die ganze Gemeinde. Und alles war so tief und klar, dass ich sehr ergriffen davon wurde. Ich blieb etwa 80 Schritte zurück und dachte, wie ist es nur möglich, dass ein Mann, den ich kenne, der Bäcker war und nicht studiert hatte, genau wie ich, alles, was der Priester spricht, durch und durch versteht und erklären kann. Das muss der Heilige Geist getan haben. Und ich wiederholte im Gehen, Werk des Heiligen Geistes, Werk des Heiligen Geistes. Im selben Augenblick wendet sich Bruder Georg um und ruft, Franz, kommen Sie und lassen Sie die Gedanken, die Sie im Kopf haben. Ich gehe auf ihn zu und bitte ihn kniefällig um Verzeihung, dass ich ihn Plaggeist geheißen habe. Und er sagt, Franz, all Ihre starke Kraft hilft Ihnen nichts. Haben Sie Glauben und Vertrauen auf Gott und er wird alles segnen, was Sie tun. Diese brüderliche Mahnung möge für jene Menschen, die den Erfolg einzig und allein in ihrem eigenen Schaffen sehen, ein gütiger Hinweis darauf sein, dass glückliches Gelingen wie auch bleibender Erfolg ebenso sehr Segen von oben sind, der herabgefleht werden will, wie eben auch köstliche Frucht fleißiger und gewissenhafter Arbeit von uns. Eben beides. Nun, in die Jugendjahre von Bruder Georg, das müssen wir auch noch erwähnen, fallen auch 2 schwere Schicksalsschläge. Andreas war zum einen 16 Jahre alt, als sich sein braver Vater zum Sterben niederlegen musste. Weit und breit war kein Priester zu erreichen. Da bittet der Schwerkranke, man möge Andreas rufen, dass er ihm im Sterben beistehe. Andreas, sein Sohn, kommt und während alles ringsum weint, betet Andreas seinem Vater vor, erweckt mit ihm Glauben, Reue, Vertrauen, Liebe und steht ihm bei bis zum letzten Atemzug. Das wird sehr emotional und sehr innig geschildert in den Heiligsprechungsakten. Sein um 10 Jahre jüngerer Bruder Joachim äußerte sich später dazu also: Gott gab ihm an gar nichts anderes zu denken, außer dass sein Vater heilig stirbe. Das zweite Ereignis ist das. 1,5 Jahre später, also nach dem Verscheiden von seinem leiblichen Vater, heiratete die Mutter wieder, auch um den Hof erhalten zu können und alles, was damit verbunden war. Es war ein Bäckergeselle namens Roman Fischer. Der Mann aber war ganz anderer Gesinnung als sein eigener Vater. Sein Sinn ging einzig und allein auf Geld und Gut, auf die wirtschaftlichen Erträge. Er wollte seinen Stiefsohn nur bei der Arbeit sehen. Ging Andreas auch nur einmal am Werktag zur Kirche, so gab es von Seiten des geldgierigen Stiefvaters manches unschöne Wort. Zu Hause hatte man also eine kleine Bäckerei. Was lag dann näher, als dass auch der Andreas das Bäckerhandwerk erlernen sollte? So kam er dann auch am 3. Februar 1715 nach Immenstadt zum Kirchenbäcker Johann Beck in die 3-jährige Lehre. Nach damaligem Brauch musste er als Lehrgeld 20 Gulden und 1 Gulden Wachsgeld zahlen. Das Wachsgeld brauchte man unter anderem dazu, um die Werkstatt beleuchten zu können. Am 3. November 1717 dann, wegen seiner Tüchtigkeit, wurde ihm sogar ein Vierteljahr geschenkt, machte er mit Auszeichnung vor den Zunftmeistern Johann Welz, Josef Luzin und 4 mit Namen unterschriebenen Zeugen seine Gesellenprüfung. Und bevor wir nach seiner Reise nach Rom kommen, hören wir eine kurze Musik.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Bruder Georg, ein vergessener Allgäuer, das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Kaplan Pater Johannes Reiber von der geistlichen Familie Das Werk.
Danke sehr. Jetzt sind wir also bisher im Allgäu gewesen, aber jetzt geht's langsam nach Rom hinunter mit dem Bruder Georg. Man muss wissen, dass in der damaligen Zeit, also im 17., 18. Jahrhundert, das deutsche Bäckergewerbe in Italien, vor allem in Rom, in hohem Ansehen stand. Und dazu dürfen wir uns Rom vorstellen als die Stadt des Papstes, die Stadt der katholischen Kirche, dem Mittelpunkt der katholischen Christenheit, wenn wir so wollen. So entschloss sich der junge, fromme Bäckergeselle Andreas, eben zu diesem Rom zu pilgern. Die Eltern, die waren einverstanden damit, allerdings erfolgte der Abschied zwar im Frieden, aber dennoch schweren Herzens, weil Bruder Georg stets sehr heimatverbunden war und blieb. An der Haustür im fremden Kreuzeck stand der 10-jährige Bruder Joachim, sein leiblicher Bruder. Draußen schritt Andreas von dannen vom Haus weg und auf einmal wendet er sich noch einmal um und ruft zum Haus seiner Kindheit: Behüt dich Gott, Vaterhaus, dich sehe ich nicht wieder. Und dies hat sich genauso erfüllt. Nie mehr ist Bruder Georg in seine Heimat gekommen. Als letzten Gruß von der Heimat schnitt er sich vom Haselnussstrauch einen langen, festen Stecken ab, der oben eine leichte Gabelung hatte. Gerade an diesem Gabelstecken kannte ihn später ganz Rom. Und diesem letzten Andenken an die deutsche Heimat blieb er bis zum Tod treu. Den hat er stets bei sich gehabt. Im Frühjahr 1718 kam er in die ewige Stadt. An der Piazza Montanara trat er beim Bäckermeister Schmidt in Arbeit. Das ist gleich in der Nähe vom Kolosseum. Bald wusste der Meister Schmidt, was er an diesem neuen Gesellen hatte. Allmorgendlich sah er ihn zur heiligen Messe gehen und doch versäumte Andreas nie auch nur eine Minute seiner Arbeit. In der freien Zeit nahm sich Andreas der deutschen Kinder an. Er sammelte sie um sich, ließ sich von ihnen das Vaterunser vorbeten und fragte sie über die wichtigsten Glaubenswahrheiten aus. Zum Beispiel, wie heißen die 3 göttlichen Personen? Wer ist Jesus? Wovon hat er uns erlöst? Was hat er uns verdient? Und wenn ein Kind richtig geantwortet hatte, sprach er: Bravo, bravo. wie es die Italiener so kurz und gefällig tun, langte in seine Tasche und gab den Kindern, dem Kind, das richtig geantwortet hatte, einen Bajocco, eine kleine römische Münze, Geldstück. Nicht selten verschenkte Bruder Georg so seinen Monatslohn. Schließlich hieß er dann bei vielen einfach der Kinderpfarrer. Leicht hätte sich Andreas mit seinen Tugenden zum Besitz eines eigenen Backofens aufschwingen können, einer eigenen Bäckerei. Wiederholt war ihm auch eine eigene Bäckerei angeboten worden. Doch sein Verlangen ging nicht nach zeitlicher Versorgung und ehrenvoller Stellung. Er blieb immer der treue Geselle seines Meisters Schmidt, den er in den 6 Jahren seines weltlichen Berufes nicht gewechselt hat. Seit langem lebte im Herzen von Bruder Georg ein Gedanke, der dann mit der Zeit auch immer stärker und mächtiger wurde, nämlich das Kloster und das Ordensleben. Nach wiederholten Versuchen, in einem Orden Aufnahme zu finden, geht er an Ostern 1724 auf Quattro Fontane zu, einem Platz in Rom, und fragt einen Vorübergehenden, wo wohl die Kapuziner wohnen. Dort drüben hat er dann als Antwort bekommen. Und er läutet dann an dieser Klosterpforte der Kapuziner und verlangt einen Pater zu sprechen, der ihn in den Orden aufnehmen möge. Der Pater Provinzial erhält er als Antwort vom Pförtner, ist im Chor, warten Sie etwas. Als dann der Provinzobere kommt, stellt sich Andreas vor und sagt, er wünsche Kapuziner zu werden. Der Obere schaut ihn an und sagt, gut, Sie sind aufgenommen. Kommen Sie morgen, dass ich Ihnen Ihr Kloster anweise. Als Andreas nach 4 Wochen von einer Wallfahrt nach Loreto zurückkommt, beginnt er mit der Einkleidung am 4. November 1724 mit seinem neuen Lebensabschnitt, nämlich als Bruder Georg von Augsburg, oder wie wir bereits am Anfang gesagt haben, als Fra Giorgio d'Augusta, wie es auf Italienisch heißt. Er stand in seinem 29. Lebensjahr, als er nach Beendigung des Noviziats in Palanzana bei Viterbo die Profess ablegte, die Versprechen, indem er Gott versprochen hat, sein Leben lang in Gehorsam, ohne Eigentum, also in Armut und in echter evangelischer Keuschheit zu leben. Was in diese Zeit ebenso hineinfällt, das ist, dass er besonders vom Bösen versucht wurde. Satan hat ihn versucht, wie es in den Heiligsprechungsakten heißt, unter anderem bei einem sehr schweren Vorfall. Er sollte im Gehorsam ein ungefähr 50 Liter fassendes Weinfass in den Keller tragen. Als er schon die Treppen angekommen war zum Keller hinunter, sah er auf einmal die Gestalt des Teufels, wie berichtet wird, und der hat ihn dann die Treppen hinuntergestürzt. Er ist am Boden gelegen, nachdem er die ganzen Treppen passiert hat, heruntergefallen ist und das Fass auf ihn draufgefallen ist. 50 Liter Fass mit Wein. Die Folge davon war, dass er einen Bruchschaden gehabt hat, den selbst die besten Ärzte danach in Rom nicht mehr reparieren oder gesund heilen konnten. Zeitlebens hat er daran gelitten. Und dieser Bruch, der war sogar so schlimm, dass immer wieder, das ist jetzt etwas makaber, Innereien herausgetreten sind, die er dann immer wieder hineinstecken musste in seinen Körper. Gerade bei seinen Bettelgängen, die er über Jahrzehnte getan hat, zumindest mehr als ein Jahrzehnt lang, war das für ihn etwas sehr Schmerzliches, weil das durch das ständige Laufen, durch das ständige auf Achse, auf seinen Beinen sein, natürlich auch seinem Körper immer wieder betroffen hat und ihm sehr viel Schmerzen verursacht hat. Nun, wie ging jetzt dieses Ordensleben zunächst weiter? Zunächst arbeitete Bruder Georg als Koch in Bassano di Sutri und Campagnano, das sind umliegende Ortschaften von Rom, sodann als Weber in der Tucherei in Ronciglione und als Weber und Helfer in der Kleiderkammer mit ihrem ausgedehnten Reparaturgeschäft in Rom selber im Generalat. Später als Pfleger von kranken Mitbrüdern und zuletzt als Almosensammler für die Klosterfamilie in Rom. Das waren die letzten Jahre, in denen Rom ihn dann auch als Il Santo erkannte und ihn so bezeichnete, also als den Heiligen, so hat man zu ihm gesagt. 1735 war Bruder Georg wieder nach Rom in das große Kloster gekommen, wie wir gehört haben, das fortan seine zweite Heimat blieb. Dort lebte ein hoch angesehener Kapuzinerbruder, nämlich Pater Gregor, der auch Postulator, also Verantwortlicher des Heiligsprechungsprozesses des heiligen Pater Josef von Leonissa, einem Kapuzinermärtyrer, war. Und ist jetzt etwas sehr Auffälliges, welches sehr, sehr oft bekundet wurde in den Heiligsprechungsakten. Schon lange brauchte dieser Pater Gregor auf seinen Berufsreisen, also in seinem Arbeiten, in seinem Dienst als Postulator, Bedienung und Pflege, ehe ihn seine schlimme Krankheit ganz ans Bett fesselte. Er hatte der Pfleger schon viele gehabt, aber der geradezu pestartige Geruch seiner immer offenen Wunden und die seltsamen Launen seines Charakters machten die Pflege außerordentlich schwer. Viel länger als 14 Tage hat es kein Bruder ausgehalten, wie berichtet wird. Da wurde Halbbruder Georg für den Posten bestimmt und die ganze Not hatte ein Ende. Dabei dürfte aber Bruder Georg ungefähr 15 Jahre lang diesen Posten versehen haben. 15 Jahre lang. Er ging bei seinem Kranken ein und aus, als wenn er den entsetzlichen Geruch gar nicht merkte. Er reinigte mit Wollbäuschen sorgfältig die Wunden, wusch die vielen Verbände, hielt Bett und Zelle so frisch wie möglich, sorgte für Kühle und Wärme. Er bereitete selber kleine Leckerbissen, ließ sich dafür vom Koch beschimpfen, doch nie von seinen Liebesmühen abschrecken. Kam er dann glücklich zum Pater, so war dem wieder nichts recht. Bruder Georg aber ließ es sich nicht verdrießen, bat um Geduld, er wolle versuchen, es das nächste Mal besser zu machen. Gleichwohl allerdings geschah es, dass der erregte Kranke eines Tages Bruder Georg den Abschied gab und ihn aus der Zelle wies. Er habe nun endlich genug an ihm, er solle verschwinden und sich nicht mehr blicken lassen. Sie seien geschiedene Leute. Bruder Georg geht ohne Widerrede hinaus, so wird berichtet, sorgt für dieses und jenes im Korridor und in der Küche. Und als er weiß, jetzt braucht der Kranke mich wieder, geht er hinein, wie wenn nichts geschehen wäre. Der verständige Oberwärter, Bruder Benedikt von Acuto, hat von dem Vorfall erfahren. Er fragt Bruder Georg, werden Sie heute Nacht wieder in die Pesthöhle gehen? Er hat Sie doch hinausgejagt. Warum nicht, sagt Bruder Georg. Der arme Herr, wenn Sie wüssten, was er aushält, hätten wir so zu leiden, wir wären sicherlich viel schlimmer. Dann kommt etwas ganz Großes. Denn wenn ich ihn überlebe, so hat dann später der Pater Gregor einem Vertrauten mal gesagt, so kann ich als Postulator der Heiligen den Prozess meines eigenen Gefährten einleiten. Das dachte dieser Gepflegte über seinen Pfleger. Allerdings hat er ihn nicht überlebt, sondern 1755 wurde er von seinem schweren Leiden erlöst und ist gestorben. Die Brüder im Kloster urteilten einmütig, dass diese Pflege allein schon genügt habe, ihn zu einem Heiligen zu machen, oder dass sie vielmehr dazu da war, seine Heiligkeit ganz zur Vollendung zu bringen. Denn als Heiliger sei er ja schon im Kloster eingetreten. So nimmt es uns auch kein Wunder, dass außerordentliche Krankenheilungen sein Wirken fortan begleiteten. Seitdem er nämlich die Zelle des Pater Gregor verlassen hat, war ihm diese Gabe in besonders ausgezeichneter Weise geschenkt. Und als Almosensammler in Rom, der barmherzige Samaritan, vieler Bedrängter, konnte er diese Gabe vielen Leuten weitergeben und wurde sie vielen nützlich und diente zur Auferbauung. So wird jetzt Folgendes berichtet. Am Bett einer schwer tuberkulosekranken Mutter stehen mehrere Kinder. Die Ärzte hatten die Frau schon längst aufgegeben, weil nichts mehr zu machen war. Sie kamen gar nicht mehr. Bruder Georg besucht sie, begibt sich ins Gebet, abgesondert in einem Winkel mit Gott ringend. Darauf tritt er ans Krankenbett und macht der Schwerkranken Mut. Draußen fragt Herr Vinzenz Cecchini, Signor Vincenzo Cecchini, seinerzeit Sekretär beim Polizeidirektor in Rom, einer seiner vertrautesten Priesterfreunde, Bruder Georg, ob noch etwas zu hoffen sei. Die Madonna, antwortete er schlicht, hat ihr die Gnade gewährt. Das war an einem Montag. Am Mittwoch darauf trifft dieser Don Cecchini den Mann der Schwerkranken in Rom wieder. Wollen Sie ein Wunder sehen, sagt dieser, dann kommen Sie mit zur Villa. Meine Frau ist gesund. Gestern am Dienstag stand sie auf und besorgt heute schon alle ihre Hausarbeit wie vor der Krankheit. Und ein weiteres. Es ist nachmittags 4 Uhr. Bruder Georg und Bruder Felix besuchen St. Peter, um am Grab der Apostelfürsten zu beten. Das hat Bruder Georg jeden Tag getan, weil er so innig mit dem Papsttum verbunden war, mit der katholischen Kirche, hat er jeden Tag, und es war fast immer pünktlich um 4 Uhr, das Grab des Apostels Petrus besucht im Petersdom. Also auch an diesem Nachmittag. Soeben kommen sie nahe der Kirche dei Sellari vorüber, auf dem Weg nach St. Peter. Da springen zwei Frauen auf uns zu, bezeugt unter Eid der ihn begleitende Bruder Felix, und bestürmen Bruder Georg, sogleich in das nächste Haus zu einer Gelähmten zu kommen. Man kann sich das vorstellen mit dem Temperament der italienischen Frauen. Mit sanfter Gewalt nehmen sie ihn in ihre Mitte und befördern ihn ohne Umstände hinauf. Was müssen wir sehen? Da sitzt im Lehnstuhl eine gelähmte Frau, die seit 5 Jahren nicht mehr gehen kann. Bruder Georg schaut nach einem Madonnenbild aus, sieht eines im Nebenzimmer, geht dorthin und beginnt die lauretanische Litanei zu beten. Die Frauen wollen die Kranke hinübertragen. Ich, Bruder Felix, der berichtet, sage ihnen, es ist nicht notwendig. Die Kranke sieht gut hinüber und kann alles verstehen. Nach der Litanei kommt er schon herüber und gibt ihr den Segen. Er kam, und kaum, dass er ihr den Segen mit seinem Segenskreuzchen gegeben, sah ich sie vom Sitz aufspringen, und mit ausgebreiteten Armen rief sie, La Grazia, La Grazia, also die Gnade, die Gnade, unter dem Staunen und Jubelgeschrei aller Anwesenden. Im Tumult entkamen wir geschwind. Er wollte nicht erkannt sein, Bruder Georg. Er vermied nämlich Bewunderung ebenso sehr wie Ärgernis. So sein eigener Mitbruder, Bruder Felix. Jetzt eine weitere Begebenheit. Der Fürst vom Palast Falconieri liegt krank im Bett. Auf Geheiß vom Pater Guardian, also im Gehorsam, geht Bruder Georg in das Palais des Adligen und besucht den Kranken. Als die Frau ihn um das Gebet bittet, erwidert er, die allerseligste Jungfrau wird die Gnade gewähren. Aber wann, forscht die Fürstin weiter. Lächelnd spricht Bruder Georg, wird es etwas Kleines sein, wenn ihr Ende des Monats Oktober euren Mann gesund seht? Um Gottes Willen, schon 2 Monate leidet er, erwiderte die treu besorgte Gattin. Und jetzt soll er noch einen Monat leiden? Darauf Bruder Georg, ja, wollt ihr die Gnade nach eurem Wunsch? Der Herr wird sie gewähren nach seinem Wohlgefallen. Nach diesen Worten verließ er das Haus, ganz schlicht und einfach. Obwohl die Ärzte alle ihre Kunst aufwandten, der Patient blieb leidend. Schien die Wunde in der Leistengegend heute zu heilen, morgen brach sie wieder auf. Merkwürdig aber, Ende Oktober schloss sich die Wunde und die Heilung hielt an. Genauso wie Bruder Georg gesagt hat. Nicht zu Unrecht nannten ihn die Römer den Heiligen. Half er doch, wo er helfen konnte, mit seinem fürbittenden Gebet und seiner selbstlosen Liebe. Bemerkenswert ist hier, dass Bruder Jörg in seiner Caritas-Tätigkeit seiner Zeit weit vorauseilte. Sein Helfertum in Rom nahm allmählich einen Umfang an, dass man seine diesbezügliche Tätigkeit mit dem Amt eines heutigen Caritas-Sekretärs vergleichen könnte. Er machte natürlich auch seine Erfahrungen, und so führte er ganz intelligent, darin schon in unserer modernen Zeit stehend, das Bonensystem ein. Er händigte den Dürftigen kein Geld aus, sondern übergab ihnen einen Gutschein für Brot, Fleisch, Milch und Quartier. Diese Scheine ließ Bruder Jörg durch seine Wohltäter und Freunde bei den Geschäftsleuten dann einlösen. Er ging ein und aus in den Hütten der Armen und auch in den Palästen der Reichen. Er war bei allen. Er betete, er tröstete, er schenkte, er segnete in Vollmacht sogar vom Papst Clemens XIII. Mit dem Segenskreuz, welches er vom Papst Benedikt XIV. Verehrt bekommen hat. Also mit päpstlicher Erlaubnis. Das ging bis an die Ohren des Papstes, was für ein Kaliber der Bruder Georg ist. Und weil er half, wo er helfen konnte und durfte, so half ihm Gott mit charismatischen Gaben wie wunderbarer Krankenheilung, sicherer Schau in die Zukunft, ja sogar mit der seltenen Gabe der Bilokation. Bruder Georg denkt an Gott und Gott denkt an ihn und lässt ihn Zukünftiges sicher sehen. Nach dieser Geschichte machen wir eine weitere Pause, aber die möchte ich noch gerne anführen, die nämlich auch sehr interessant ist. Bruder Georg, bitte empfehlen Sie unserem Bruder Felix von Tatscha dem lieben Gott. Ich fürchte sehr, unser junger Mitbruder wird uns sterben. Bruder Georg verspricht es. Daraufhin äußert Bruder Franz von Livorno seine zuversichtliche Meinung auf Genesung des Schwerkranken. Ach, entgegnete Frau Georg, Bruder Georg, der entkommt nicht im März. Der junge Kleriker, der im Sterben lag, krank im Bett gelegen hat, erholte sich zusehends und konnte schon im Zimmer auf und ab gehen. sodass eben der andere Bruder gemeint hat, ja, der Bruder Georg, der hat nicht recht. Und hat gemeint, Herrschaft, diesmal aber irrt sich der Bruder Georg. So dachte er im Stillen, dieser Bruder Franz. Tatsächlich geht es bis zum 20. März aufwärts. Da kommt völlig unerwartet allerdings ein Blutsturz. Am 30. März schaut Bruder Georg zu seinem jungen Mitbruder hinein ins Krankenzimmer. Sofort fragt dieser, Bruder Georg, was halten Sie von mir? Und der sagt, freuen Sie sich und gedulden Sie sich ein wenig. Die Seele ist noch nicht ganz rein. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und dann geht's ins Paradies, ins schöne, schöne Paradies. Wie lange noch, forscht der kranke junge Kapuzinerpriester. Und Bruder Georg, Gott weiß es, ganz wenig fehlt. Erst die Seele ganz rein und dann selig im Paradies. Darauf segnet er ihn mit seinem Segenskreuzchen und tags darauf verschied er. Es war, genauso wie vorhergesehen, der 31. März.
Wir sprechen heute über einen Kapuzinerbruder, Bruder Georg, ein vergessener Allgäuer. Seine letzte Ruhestätte ist in Kempten in St. Anton. Von dieser Pfarrei ist bei uns Kaplan Pater Johannes Reiber, der über sein Leben berichtet.
Jetzt haben wir schon viel aus seinem Leben gehört. Eine Begebenheit möchte ich noch erwähnen, die manchen Zuhörer vielleicht erstaunt. Es wird Folgendes berichtet. In der fürstlichen Familie Falconieri erkrankten die beiden Söhne, die im römischen Seminar studierten, an den Pocken. Auf Bitten der besorgten Eltern kommt Bruder Georg vorbei. Zuerst tritt er an das Krankenlager des kleinen Carissimo. Mitleidig blickt er ihn an. Ohne ein Wort zu sagen, geht er zu dem älteren Alexius. Wie er ihn so ansieht, erhält sich sein Antlitz und er spricht, den segnet Gott. Dann versichert er, dass er für sie beten will und geht. 8 Tage lässt er sich nicht mehr sehen. Und inzwischen stirbt der kleine Carissimo, der wegen seiner ausgezeichneten Talente zu den schönsten Hoffnungen in der Familie berechtigte. Die ganze Familie war also tief bestürzt und untröstlich. 4 Tage nach dem Tod des Carissimo trifft Graf Cinani, ein Freund des Hauses Falconieri, von dieser fürstlichen Familie, Bruder Jörg, auf der Straße, wie er mit niedergeschlagenen Augen den Rosenkranz betend seines Weges geht. Aber Bruder Georg, du hast was Schönes angerichtet. Der kleine Carissimo ist gestorben und du bist nicht einmal zur Familie hingegangen, um die unglücklichen Eltern zu trösten. Da erhebt Bruder Georg sein Haupt und spricht, ihr habt gut reden. Ihr wisst eben nicht, was der Herr mir auf mein Gebet geantwortet hat. Du weißt nicht, um was du bittest, sprach Gott der Herr. Es ist daher die größte Gnade, die ich den Eltern erbitten konnte, dass der Kleine gestorben ist. Ich glaube nämlich nicht, dass die Eltern erfreut gewesen wären, am Tag des Gerichtes ihr Kind unter den Verdammten zu sehen. Sehr harte Worte von Bruder Georg. Bei diesen Worten allerdings wurde, so wird es berichtet, er selbst leichenblass. Und mit den Worten, was wollen wir machen, wenn der liebe Gott den Dingen den von uns gewünschten Lauf nicht geben will, ging er seines Weges. Als die trauernde Familie Falconieri vom Grafen Cinani diese Botschaft erfuhr, ergab sie sich getröstet in Gottes heiligen Willen, weil sie gewusst haben, es ist doch alles irgendwie gut, sinnvoll verlaufen. Wie Bruder Georg selbst über die außerordentliche Gabe der Prophetie auch in solchen extremen Situationen dachte, offenbart uns sein Wort, das er an Pater San Giorgi richtete. Er hat nämlich ihm gesagt, Pater, ich weiß nicht, was ich sage. Ich rede, wann Gott will, was er will und zu wem er will. So sehen wir, dass Bruder Georg nicht aus eigenem Willen gehandelt hat, nicht aus eigenem Gutdünken heraus, sondern dass ihm die Dinge von Gott eingegeben wurden, um den Menschen wirklich aufzuerbauen, ihm nicht nur irgendwelche falschen Tröstungen zu geben, sondern dem Menschen zu helfen, Gott und seinen Willen nicht zu vergessen. Es ist begreiflich, dass der Bruder Georg in seiner liebenswürdigen, wahrhaftigen, kernigen Art überall, selbst in den höchsten Kreisen, wie wir gerade auch eben gehört haben, ehrliches Wohlwollen, Vertrauen, Liebe und auch Hilfe fand. Ganz besonders allerdings nahm sich der Fürst Piombini mit seiner Gattin des gebrechlich gewordenen Bruders an. In Frascati besaß dieser Fürst die Villa Sora, wohin er mit seiner Familie in den heißen Sommermonaten übersiedelte, um die frische Luft der Albaner Berge zu genießen. Deswegen auch Castel Gandolfo, die Sommerresidenz der Päpste, die dort draußen ist. Der hohe Gönner erbat sich von Papst Clemens XIII. Und den Ordensoberen die ausdrückliche Erlaubnis, dass Bruder Georg nach Frascati kommen dürfe, was auch gewährt wurde. Allerdings nur mit Widerwillen von Bruder Georg. Das wollte er nicht, aber hat sich im Gehorsam diesem Wunsch gefügt. Dieser Aufenthalt sollte ihm Linderung und Kräftigung bringen. Am 1. Oktober 1762 traf er in Frascati ein und wurde aufs Herzlichste empfangen. Nachdem er am 3. Oktober in der nahen Kirche der Reformatenväter bei zwei heiligen Messen ministrierte, befiel ihn ein regelrechter Schüttelfrost. Sofort bringt man ihn nach Hause und zu Bett. Der Arzt Dr. Ferry stellt eine Rippenfellentzündung fest, zu der noch eine Lungenentzündung kommt. Trotz aller Bemühungen des Arztes wie der Familie Piombini geht es abwärts. Als Pater Konstantin ihn fragte, ob er gerne sterbe, sagte er nicht nur bereitwillig ja, sondern fügte noch hinzu, Jesus ist gerne für mich gestorben, warum sollte ich nicht gerne ihm zulieb sterben? Sein Segenskreuzchen hielt er immer in den Händen, küsste es, schien sich nicht davon trennen zu können, segnete auch damit nach allen Richtungen seines Zimmers. Immer heftiger tobte dann das Fieber und er setzte sich bei ihm die Idee fest, dass er Messe dienen und kommunizieren müsste. Er war dort wie in einer Art Delirium. Ganz ergreifend war sein Flehen um die heilige Kommunion. Er war kaum im Bett zu halten. Immer wieder war seine Antwort, er müsse ja zu ministrieren. Das einzige Mittel, ihn zu beruhigen, war das Vorlesen der Leidensgeschichte Jesu und das Beten der Psalmen, Orationen und namentlich des Stabat Mater. Die Sequenz vom Marienfest, Maria Schmerzen. Am Donnerstag, den 7. Oktober, liegt Bruder Jörg im Sterben. Er kann nicht mehr sprechen, aber seine Lippen bewegen sich leise im fortwährenden Gebet. Um 9:45 am Morgen gibt er, umgeben von seinen Mitbrüdern und den fürstlichen Herrschaften, er befindet sich ja in dieser Villa Sora, in einem recht herrschaftlichen Bett, unter den Gebeten der Kirche, der Ewigkeit und stirbt. Halb aufgerichtet liegt er in den Kissen mit ganz verklärten und zufriedenen Gesichtszügen. In seinen Händen hält er sein Segenskreuzchen. Das sind die letzten Momente aus dem so erfüllten Leben von Bruder Georg.
Das waren franziskanische Lieder, weil wir heute hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität über einen Kapuzinerbruder mehr erfahren haben, über Bruder Georg, ein vergessener Allgäuer, ein heiligmäßiger Mann, bei dem das Seligsprechungsverfahren vor vielen Jahren eröffnet wurde und dann ein bisschen ins Stocken geraten ist. Bei uns zu Gast Pater Johannes Reiber von der geistlichen Familie des Werk, der in St. Anton in Kempten, wo das die letzte Ruhestätte dieses heiligmäßigen Mannes ist, als Kaplan tätig ist. Danke für die Vorstellung, Pater Johannes.
Ja, ganz gerne. Man merkt auch an dem Leben und den Zeugnissen von Bruder Georg, dass er so bekannt gewesen ist. Auch die Akten, die ich einsehen konnte von ihm in Rom, die sind so häufig, dass die Seligsprechung schon längst gewesen wäre, wenn eben nicht die Franzosen beziehungsweise auch andere im Rahmen der französischen Revolution dazwischen gekommen wären. Also deshalb dürfen wir ihn wirklich als ehrwürdigen Diener Gottes und großen Fürsprecher im Himmel anrufen und seinem Beispiel nachfolgen.
Läuft denn da jetzt noch etwas Richtung Seligsprechungsprozess oder liegt das eigentlich brach?
Also, es läuft etwas. Dinge sind natürlich sehr wichtig bei einer Seligsprechung, bei Heiligsprechung. Das ist einerseits, dass es die Volksverehrung gibt, dass es überhaupt Leute gibt, die diese Person kennen, die sie anrufen, die mit ihr verbunden sind. Daraus entwickeln sich dann weiter auch Gebetserhörungen, die es gibt, die dann auch verzeichnet werden, die dann auch urkundlich festgehalten werden. Und es gibt dann auch eine eigene Person in der Diözese, die für diesen Seligsprechungsprozess verantwortlich ist. Und diese Dinge sind alle am Laufen. Also die Sache geht weiter und natürlich das Gedächtnis ist besonders hier in Kempten, in unserer Kapuzinerkirche, da und auch in Pfronten, wo er herkommt, wo er auch verehrt wird.
Also wenn man zur Kirche St. Anton in Kempten hinkommt, dann kann man an sein Grab, das ist im normalen Kirchenschiff.
Und ganz genau, das ist in der Kirche, die ist immer zugänglich, in der rechten Seite bei der Marienkapelle. Dort gibt es etwas unscheinbar eine Grabplatte, die in der Wand eingelassen ist, davor ein Anliegenbuch und verschiedenste Informationen, die dann auch dort ausliegen, die man gerne mitnehmen kann und wo man beten kann, genau.
Das Sterbezimmer, haben Sie gesagt, ist nach Kempten transportiert worden. Das kann man auch besichtigen zu gegebenen Zeiten?
Ganz genau. Wenn man dort vorher anfragt, das geht auch spontan, kann man das Sterbezimmer besuchen, welches sich schon allein deswegen lohnt, um diese ganzen Holzarbeiten aus dem Barock zu sehen. Also das Bett von Bruder Georg, in welchem er gestorben ist, ist ein fürstliches Bett. Man sieht, da ist eine Waldszene nachgeschnitzt, ein Hase, der heraushoppelt aus dem Wald, Schnecken, Salamander, die sich auf dem Bett, also aus Holz geschnitzt, befinden. Allein schon deswegen ist es sehr sehenswert. Und das kann auf Anfrage hier in unserer Pfarrei gerne besichtigt werden, gerne angeschaut werden.
Haben Sie denn schon Gebetserhörungen erlebt?
Also, es gibt verschiedenste Gebetserhörungen, besonders von den Personen, auch hier in der Pfarrei, was ich jetzt erlebt habe. Auch vom Fronten hört man immer wieder etwas, zum Beispiel, dass eine Frau endlich einen Ehemann gefunden hat oder in Erbangelegenheiten, wo das, ich möchte hier der Kirche nicht vorgreifen und ihrem Urteil, wo die Personen das auf die Fürsprache des Bruder Georg zuschreiben.
Ja, dann, wer mehr Informationen möchte, man findet einiges im Internet, aber Sie sind jetzt auch dabei, so ein Buch zu erstellen. Dann die Informationen dazu werden wir hinterlegen im Informationsfeld zu dieser Sendung www.horeb.org oder beim Hörerservice können Sie dann auch nachfragen. Wer diese Sendung noch einmal hören möchte mit diesem Lebensbild über Bruder Georg, der kann beim CD-Dienst sich bei Radio Horeb melden unter der 08328 921 120 oder Sie nutzen unser Download-Podcast-Angebot www.horeb.org. Pater Johannes, vielen Dank Ihnen. Dürfen wir Sie dann zum Abschluss noch im Gebet um den Segen bitten?
Das werde ich ganz gerne tun. Ich tue es besonders auf die Fürsprache von unserem Bruder Georg, auf dass er uns alle in der Heiligkeit helfen möge, große Fortschritte zu machen, damit auch wir ganz große Heilige werden, die der Kirche zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen dienen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, besonders auf die Fürsprache des ehrwürdigen Bruder Georg, segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Johannes Reiber, alles Gute Ihnen.
Danke für Gott.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.